Ein starker Auftritt vom BVB in der Champions League. Für die wichtigen Wochen in der Bundesliga und der Königsklasse scheint sich eine neue Achse zu formieren. Wir schauen uns das Ganze mal genauer an.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir grüßen heute mal wieder aus einer größeren Runde. Christian Wob ist wieder am Start.
Hallo.
Und Jonas Ortmann auch wieder dabei.
Hallo Linda.
Wir wollen heute ja, wie gerade schon angekündigt, über die neue Achse beim BVB sprechen. Es gab ja unter der Woche jetzt das Champions-League-Playoff-Spiel gegen Atalanta Bergamo. Es gab den 2:0-Sieg. Und da hat sich doch schon angedeutet, beim BVB ist einiges im Wechsel. Es hat sich einiges geändert. Und genau darüber möchte ich heute mit euch beiden sprechen. Vielleicht steigen wir mal so ein. Es gibt vor Champions-League-Spielen ja immer ein öffentliches Training für Medienvertreter. 15 Minuten darf man da zuschauen. Da hat sich ja dann schon angedeutet, es kommt ein bisschen was auf die Dortmund-Abwehr zu. Es wurde vom Abwehrschock gesprochen bei uns. Wer war von euch da?
Ich war da.
Du warst da, du hast dir das bei dem guten Wetter angetan.
Ja, aber ich habe nicht von der Abwehrschock kommt von Jonas, glaube ich. Nein, genau, ja. Stellte sich relativ schnell heraus, dass Schlotterbeck und Süle ausfallen werden für das Playoff-Hinspiel. Da war die Stimmung ehrlicherweise dann einen Tag vorher beim BVB schon ein bisschen angekratzt. Und das war das bestimmende Thema dann vor dem Spiel. Aber heute wissen wir, ging nochmal alles gut.
Ja, du sagst schon, es ist gut gegangen. Es gab nicht nur den 2:0-Sieg, sondern der BVB hat ja auch ein gutes Spiel auf jeden Fall gezeigt. Es hat sich dann kurz vorher angedeutet und dann, als die Startelf rauskam, auch gezeigt. Es gab ein Debüt für Luca Reggiani. Hatte davor ja schon Kurzeinsätze in der Bundesliga bekommen, beziehungsweise eine Halbzeit dann auch. Und Startelf-Debüt in der Champions League, das kann man mal machen, oder?
Ja, hat auf jeden Fall eine gute Leistung gezeigt. Ich glaube, wir haben eine 2,5 am Ende vergeben, eine gute Note. Insgesamt, du hast gerade von einem guten Auftritt gesprochen. Ich würde vor allem auch von souverän und reif sprechen. Man hatte ja schon wieder Befürchtungen. Das Spiel hatte 15 Minuten später begonnen. Herbert Grönemeyer hatte in der Westfalenhalle gespielt. Und ich glaube, der ein oder andere hat sich wirklich gefragt, was soll das hier alles? Weil auch der BVB-Bus kam verspätet an, dann wurde der Anschluss verschoben und das wären ja eigentlich früher vielleicht so typische BVB-Symptome gewesen, um ja so eine Anfangsphase zu verschlafen. Doch der BVB, vor allem mit Jürgen Riasson und Serhou Guirassy, die ja beide zusammen erneut in der Co-Produktion dann das 1:0 erzielt haben, Riasson, der neue Flankengott, der BVB-Beckham auf Guirassy, der den eingenickt hat. Und ja, da hat man gesehen, was Selbstvertrauen dann auch ausmacht. Und da kommen wir dann vielleicht auch nochmal auf Luca Reggiani. Natürlich war der sehr nervös. Du spielst dann auch noch gegen eine italienische Mannschaft. Als 18-jähriger Italiener stehst da plötzlich im Rampenlicht. Kam er damals von Sassuolo zum BVB in der Jugend. Und trotzdem, das hat er auch Mats Hummels dann vorher gesagt, er hatte eben an der Seite auch die gewisse Erfahrung. Einmal das Selbstvertrauen von Jürgen Riasson gerade, auch ein erfahrener Spieler. Und dazu eben Waldemar Anton, der hinten aktuell der Abwehrchef ist. Auf den gehen wir sicherlich gleich auch nochmal im Detail ein. Aber wenn du natürlich diese beiden daneben hast, dann kannst du auch noch besser glänzen, wenn du da diese Sicherheit hast und gecoacht wirst. Ich kann mich gut daran erinnern, Lars Ricken hatte das mal gesagt, da ging es um das Debüt von Tom Rothe. Das war mal gegen den VfL Wolfsburg. Und da spielte er dann unter anderem auch mit zwei sehr erfahrenen Spielern an der Seite. Und da wusste er eben, da kann nicht viel passieren. Also der kann nur gewinnen, der Junge, weil eben quasi Fehler von den anderen Erfahrenen ausgemerzt werden. Und zum Beispiel in Vincent Kompany sagt ja auch bei Lennart Kahl, so, der hat bei mir gar keine Verantwortung. Er soll spielen, wie er mag. So, in der Verantwortung stehen andere Spieler, die schon viel Erfahrung haben, ja, auf deren Last sozusagen der FC Bayern danach ausgetragen wird. Und solche Spieler können da eigentlich diesen Spielen nur gewinnen.
Maxi Bayer hat es ja auch nach dem Spiel gesagt, als er angesprochen wurde auf das Debüt von Luca Reggiani. Hat vorher zu ihm gesagt, zur Not, schlag den Ball einfach lang, ich bin da.
Ja, was mir imponiert hat bei Reggiani war vor allem, wie es dann nach der 18. Minute weiterging. Er hat ja relativ früh die gelbe Karte gesehen. Das war eine Entscheidung, die muss man, glaube ich, nicht so treffen. Also vor allem, weil das Spiel ja sehr fair war bis dahin, weil es auch danach ganz viele Zweikämpfe gab im Mittelfeld, die auf einem ähnlichen Niveau, würde ich sagen, also mit einer ähnlichen Intensität geführt worden sind, die dann aber keine gelbe Karte nach sich gezogen haben. Und dass dann der Schiedsrichter da nach 18 Minuten dem jungen Reggiani gelb gab, da habe ich mir gedacht, oh, das könnte aber ganz, ganz brenzlig werden, vor allem wenn der BVB weiterhin ja sein Spiel durchzieht, das heißt hochstehen, eher auf 1-gegen-1-Situationen auch in der Defensive verlassen, da kann man dann schon mal ganz, ganz blöd aussehen, vielleicht ja gelb-rot gefährdet sein sogar. Aber wie er es dann am Ende gemacht hat, würde ich sagen, sehr, sehr souverän. Sicherlich kam ihm auch entgegen, dass Atalanta auch nicht den besten Tag erwischt hat. Das gehört ja auch zur Wahrheit an dem Tag. Aber die Mannschaft konnte auch eben nur so gut beziehungsweise schlecht spielen, wie es der BVB eben zugelassen hat. Ich glaube, ja, die Bergam-Reporter haben sehr, sehr viele Fragen gestellt danach zu den Offensivspielern wie Scamacca. Der hat ja kaum was aufs Feld gebracht. Deswegen, ja, reife Leistung von einem 18-Jährigen, das finde ich ja sehr bemerkenswert, sehr positiv auch für den BVB, weil es ja auch eben genau diese Geschichten sind, die der BVB jetzt sehen wollte in der Rückrunde.
Ihr habt gerade Waldemar Anton schon angesprochen. Der hat ja auch danach eine Lobeshymne von Julian Brandt bekommen. Er sprach davon, dass er sensationell gespielt habe. Das war ja auf jeden Fall eigentlich vorher, wo man gesagt hat, okay, die Abwehrreihen, da wird jetzt durchgewechselt. Nico Schlotterbeck fehlt, Süle fehlt, Can fehlt. Jetzt gerade auch schon angesprochen. Aber das ist gar nicht so aufgefallen, oder?
Genau, ich hatte das im Text so formuliert, glaube ich, ein Luca Reggiani wirkt an seiner Seite sogar wie ein alter Hase, so wie er gecoacht dann wurde und wie er das Spiel dann ja so umgesetzt hat. Ich finde, wir hatten das Thema schon vor einem Jahr. Schlotterbeck war verletzt, hatte sich ja vor dem Barcelona-Spiel, glaube ich, verletzt, den Meniskus gerissen und plötzlich war der große Schock. Man hatte das Gefühl, die Champions League ist damit jetzt endgültig abgehakt, also die Champions League-Qualifikation. Und dann hatte sich aber plötzlich eben Waldemar Anton so als der neue Abwehrchef herauskristallisiert. Er hatte vielleicht, als er vom VfB Stuttgart war, das erste halbe Jahr so ein wenig nicht so gut angekommen. Hatte auch mit einigen Muskelverletzungen zu kämpfen, was er in seiner Karriere so eigentlich noch nicht hatte. Aber dann hat er sich so peu à peu schon ja zum wirklichen Abwehrboss entwickelt. Und Waldemar Anton läuft ja in der Öffentlichkeit oft auch so ein wenig unter dem Radar, würde ich mal behaupten, weil er vielleicht nicht so diese Strahlkraft hat wie ein Nico Schlotterbeck zum Beispiel, also so diese Schlagzeilen vielleicht auch produziert durch dann so eine Meisterschaftsansage, so nach dem Motto, wir müssen den Fans jetzt auch mal sagen, wir wollen Meister werden. So, aber ich glaube, und das ist auch so das, was man so hört, Waldemar Anton nach innen ist da schon auch ein Lautsprecher und vor allem auf dem Platz eben, ja, auch dieses Coaching, das macht ihn aus. Mhm. Und auch ein Rami Benzebaini zum Beispiel, der jetzt an der Seite von Waldemar Anton gespielt hat gegen Atalanta und eben auch in der Rückrunde diesen Schlotterbeck-Vertreter gespielt hat. Da hat man jetzt auch nicht zwingend gemerkt, dass Schlotterbeck gar nicht dabei war. So qualitativ hochwertig dieser Spieler ist und nicht zu ersetzen ist, hat man trotzdem insgesamt eine geschlossene Dreierkette gesehen. Und ich glaube, das macht tatsächlich Waldemar Anton, den Iron Man, wie ihn Niko Kovac mal bezeichnet hat, sicherlich aus. Und ich finde, ja, der ist schon immer noch sehr unterschätzt beim BVB.
Ja, ich finde auch, dass die Defensivarbeit, die bezieht sich ja nicht nur auf diese Dreierkette dahinter, sondern auch auf die, die da vorne spielen. Und da sind dieses Sechser-Achter-Kombination mit Metscher und Bellingham, die sich jetzt auch einzuspielen scheint. Gerade Bellingham sieht man auf jeden Fall einen deutlichen Fortschritt in den vergangenen Wochen. Das hilft natürlich auch dann in Sachen Stabilität extrem weiter.
Ja, vor allem gerade Bellingham ist ja auch ein Spieler, wo man jetzt zuletzt sagt, okay, der lief ja nicht nur unterm Radar, sondern man dachte, okay, wie gut funktioniert das jetzt mit ihm noch? Aber der profitiert ja auch gerade extrem.
Finde ich auch. Also was ich mir da häufig denke, wenn ich ihn spielen sehe, ist, dass er im Kopf vielleicht schon zwei Schritte weiter ist als das, was er dann eigentlich auf dem Platz zeigt. Und das sieht dann immer so aus, ob er ja blöde Fehler macht, irgendwie ja nicht so bei der Sache ist, halbherzig ist. Aber ich glaube schon, wenn der jetzt ja seine Spielzeit bekommt, wenn der sich entwickeln kann, wenn der eben mit Metscher, den vielleicht gerade besten deutschen Mittelfeldspieler, im zentralen Mittelfeld zumindest, an seiner Seite hat, dass er ja noch extrem wichtig wird für Dortmund. Nicht nur in dieser Saison, weil da haben wir auch wieder immer gesagt, wir werden den Teufel tun, hier einen 19- bzw. 20-Jährigen vorzuverurteilen. Das ist ein Projekt über ja mal 5 Jahre mindestens angestrebt. Da werden wir ihn nicht nach 4-5 Monaten absägen.
Der jetzt natürlich auch profitiert durch den Ausfall von Marcel Sabitzer. Gut.
Ja, aber das sind die Chancen, die du ja auch nutzen musst als junger Spieler. Wir wissen, dass wenn eine Mannschaft gut funktioniert, und das war der BVB, hat der BVB ja vor allem in den ersten Saisonwochen, dann gibt es eben wenig ja Gründe für einen Trainer, da was durchzutauschen. Und dann war schon immer die Ansage von Niko Kovac gewesen, die er jetzt nochmal erneuert hat: Man darf nie jemanden abschreiben, und wenn man dann seine Chance hat, auf die man geduldig warten muss, dann muss man da sein, dann muss man sie ergreifen, und dann sieht man, auf wen man setzen kann auch in dieser Mannschaft. Und Bellingham nutzt jetzt diese Chance.
Und aus meiner Sicht, wir wollen ja dann auch auf diese Achse hinaus, was du angesprochen hattest, Linda, da gehören sicherlich Metscher und Bellingham gerade eben im Mittelfeld dazu. In der Abwehr hatten wir jetzt relativ viel Verletzungspech, wodurch dann viele Wechsel waren. Aber davor hat sich jetzt inzwischen schon eine Mannschaft eingespielt. Dazu gehören, wie gesagt, Bellingham, Metscher. Und du hattest auch gerade schon von einem guten Spiel gesprochen. Und es war ja auch vor allem fußballerisch mal wieder schon, dass man sagt, man sieht in den letzten Wochen schon einen Fortschritt, finde ich. Das Mainz-Spiel hatte man 4-0 gewonnen, sehr souverän, dann auch schnell die Tore nachgelegt. Und jetzt halt gegen Atalanta auch ein Feuerwerk fast schon losgetreten in der ersten Phase. Ich hatte auch das Gefühl, das Stadion war so eine richtige Europapokalatmosphäre mal wieder, obwohl vielleicht sogar, waren ja 5.000 sogar gar nicht da, es waren ja nur 76.000. Nur muss man sagen, in Dortmund, der Rest war wahrscheinlich bei Grönemeyer oder im Stau. Aber ich finde schon, dass man da auch sieht, dass sich Abläufe einspielen, gerade bei Bellingham-Matcher. Ich habe das Gefühl, Bellingham ist schon eher der, der den Sicherheitspass spielt, aber Matcher, ich weiß gar nicht, wie oft er jetzt gegen Atalanta, wie so eine Art Skill gemacht hat, dass er erst die eine Richtung antäuscht und dann in die andere losflitzt, hat er einen riesigen Antritt auch und mit seinen großen, langen Beinen marschiert er da schon immer sehr gut durchs Mittelfeld. Und davor ist dann eben jetzt mit Julian Brandt, Maximilian Bayer und dann ganz vorne Serhou Guirassy, sind das schon drei Spieler, die sich auch gerade so ein wenig einspielen. Und ich habe schon das Gefühl, gerade so Bayer und Guirassy, wenn die auch noch so ein bisschen mehr in die Abläufe kommen, dass da noch sehr viel Potenzial auch schlummert. Und man muss schon ganz klar sagen, dass die drei Jungs jetzt gerade, vor denen, die auf der Bank sind, dazu gehört dann ein Karim Adeyemi, der am Anfang der Saison noch sehr wichtig war, vielleicht sogar einer der besten Spieler der Hinrunde, aktuell hinten dran. Fabio Silva immer noch nicht geschafft, sich in die Mannschaft zu spielen und Kane Chukwuemeka so auch nicht. Und das zeichnet sich schon aus meiner Sicht gerade sehr ab. Der Niko Kovac hat sich auch in der vergangenen Rückrunde, die ja so erfolgreich war, die hatte ich schon angesprochen, dadurch ausgezeichnet, dass man dann am Ende diesen Kern an Spielern hatte. Und ich habe schon das Gefühl, die Spiele werden ja jetzt auch insgesamt weniger. Also so viele englische Wochen werden es vermutlich nicht mehr sein, dass ich da so eine Kernelf jetzt wieder einspielen kann. Vielleicht sogar für die Bayernjagd.
Ich wollte noch eine Sache ergänzen, also vielleicht ein Symptom von diesen funktionierenden Abläufen. Wir haben beim BVB schon sehr häufig über dieses Gefühl gesprochen, dass man ein Spiel beginnt und nicht mal den Eindruck hat, boah, die gewinnen das auf jeden Fall. Da kommt schon irgendwie was, irgendwas dazwischen und irgendwie wird man wieder anfangen zu wackeln und die ersten Minuten sind so umkämpft, zweite Bälle gehen eher an den Gegner. Gegen Bergamo hatte ich schon mal wieder das Gefühl, dass es da kaum einen anderen Sieger geben könnte als den BVB, weil du eben sofort druckvoll warst, weil du so sofort seriös warst, viele Chancen, aber sehr viele Torannäherungen hattest, viele Flanken reingeschlagen hast und das fand ich ja auf jeden Fall auch ein Zeichen von Fortschritt.
Das war das, was Jonas auch gerade schon sagte. Man hätte ja auch denken können, okay, nach dieser ganzen Anreise, die Spieler hatten ja danach auch gesagt, okay, sie waren genervt, was man ja auch verstehen kann, wenn man irgendwie über eine Stunde braucht für diese Strecke, dass da ein negativer Start auch in anderen Spielen vielleicht denkbar gewesen wäre. Aber da ist man ja direkt rausgegangen und hat das umwandeln können, diese Negativität in dann einen positiven Start auf jeden Fall.
Was ich da auch so wenig symbolträchtig fand, Julian Brandt hatte danach gesagt, es gab so eine Situation wohl mal in London bei Chelsea und da hat er sich dann, glaube ich, in der 10. oder 12. Minute direkt einen Muskelfaserriss geholt, weil die dann die ganze Zeit im Bus gesessen hätten und es hätte zumindest da auch ein wenig eine Rolle gespielt. Und jetzt dann im Vergleich hat man halt in der 3. Minute das Führungstor geschossen und war voller Selbstvertrauen. Mhm. Also das, finde ich, ist schon eine große Diskrepanz. Und ja, ich finde auch, es hat immer wieder auch richtig Spaß gemacht, eigentlich so diese Spiele zu sehen, was ja manchmal auch einfach ein Faktor ist. Ich hatte auch das Gefühl, das Publikum hatte deutlich mehr Spaß. Also wenn ich so im Freundeskreis zumindest mal höre, ist die Euphorie deutlich größer, die 90 Minuten anzuschauen, als vielleicht noch im Oktober oder November. Und auch das sagt ja viel aus, denn wir wissen ja auch, dass es immer wieder Aussagen gibt, dass sich Fans auf das nächste Spiel freuen sollen. Wir hatten sogar mal gesagt, die freuen sich inzwischen nicht mehr auf die zweite Halbzeit. Es gab mal Pfiffe schon im Januar gegen Werder Bremen, glaube ich, obwohl man geführt hat. Ja, und jetzt ist die Stimmung schon ein wenig gekippt. Ich hatte das ja auch mal erzählt oder geschrieben. Ich bin ja in Wolfsburg zurückgefahren nach Dortmund, die 2,5 Stunden, da wurden nur Meisterschaftslieder gesungen und schon wieder deutscher Meister BVB. So ironisch das ja in den letzten Wochen noch war, ich habe schon das Gefühl, inzwischen ist zumindest ein kleiner Glaube schon gewachsen und auch in der Mannschaft. Ich hatte mich vergangene Woche nach dem Mainz-Spiel hatte Karim Adeyemi einen Termin, wo er eine Mädchenmannschaft eingeladen hatte, die den Fairnesspreis beim Merkur Cup in München gewonnen hatte. Er hatte die dann nach Dortmund eingeladen und deren Reise bezahlt und so weiter. Also echt ein sehr schöner Termin. Und da sagte dann auch, Adeyemi hatten wir danach mit ihm gesprochen noch. Und er sagte dann schon, weil wir auch das Thema hatten, ist die Mannschaft denn überhaupt besser als das, was sie zeigt? Und da wirkt man schon, und das ist nicht die einzige Stimme aus der Mannschaft, aber so stellvertretend, dass sie schon sagen, wir haben die Qualität für ganz große Titel, beziehungsweise für auch mal einen Bundesliga-Titel. Also es ist schon so, dass die Mannschaft daran glaubt und auch an die eigene Stärke glaubt. Also von außen hat man ja so ein bisschen das Gefühl, dass Niko Kovac schon das Maximum aus der Mannschaft rausholt. Und unbestritten ist ja auch, dass der FC Bayern schon die höhere Qualität hat. Und wenn das in der kommenden Woche am 28. dieser große Ligagipfel so ein normales Bundesligaspiel werden sollte, kann man schon davon ausgehen, dass sich der FC Bayern durchsetzen wird. Aber der Glaube in dieser Mannschaft ist schon, glaube ich, noch hoch. Man hat zumindest auch da, glaube ich, noch nichts abgeschrieben.
Ihr hattet gerade auch Maxi Bayer angesprochen. Ihm ist ja das Tor zum 2-0 gelungen. Und er wurde danach auch angesprochen, was eigentlich anders ist. Weil zuletzt hat er ja nicht viel gespielt, kam nicht so überzeugend drüber. Und fand ich es auch ganz interessant, dass er eigentlich gesagt hat, ich mache eigentlich gar nichts anders, ich spiele einfach nur mehr.
Also, typischer Bayer-Antwort eigentlich.
Das fasst ja ganz gut zusammen. Stichwort Abläufe, Stichwort mehr Chancen, Tore zu machen, mehr Selbstvertrauen. Und wir hatten, ja, kurz nach dem Trainingslager hatten wir ja schon die Situation, dass Bayer gespielt hat und nicht Adeyemi. Das war für viele damals überraschend. Und wir hatten dann ja auch beim BVB nachgefragt, oh, ist da noch irgendwas Disziplinarisches bei Adeyemi gewesen? Nein, Bayer habe es einfach nur gut gemacht in den Trainingseinheiten. Und da würde ich sagen, dass wir da beide selber ein bisschen überrascht von waren, weil, ja, klar, er hat dann gegen Frankfurt getroffen, direkt zum Bundesliga-Wiederbeginn, aber das war jetzt auch nicht so, dass er dem Spiel irgendwie den Stempel aufgedrückt hat. So, heute aber nach, ja, 3-4 Wochen kannst du schon sagen, Niko Kovac hatte da recht behalten, dass Bayer eben gerade für dieses Spiel, dass er ihm das sehr entgegenkommt. Was ich da bemerkenswert finde, ist, dass er auch immer wieder versucht, vertikal Richtung Tor zu gehen, immer wieder in die Tiefe zu laufen. Das ist ja genau die Stärke. Und ich glaube, in so einer klassischen Doppelspitze wäre er dann sogar noch ein bisschen besser aufgehoben als jetzt so schräg hinter Guirassy. Und wenn er in die Situation kommt und das Selbstvertrauen hat, das ist ja für einen Stürmer einfach nur Kopfsache. Wenn du da 1-gegen-1 vom Torwart bist, ob du triffst oder nicht, macht wahrscheinlich 80-90% der Kopf aus. Und das ist offenbar besser geworden bei Bayer. Und ja, er ist ja auch einer der, ja, auch eine Investition in die Zukunft und man hält große Stücke auf ihn und deswegen ist man, glaube ich, sehr glücklich, dass er momentan so gut performt.
Ja, ich glaube, das große Stück, was Niko Kovac auf ihn hält, ist halt einfach seine Arbeitsbereitschaft. Das hat er auch nochmal nach dem Spiel dann betont, wie sehr er dann auch diese Wege macht für die Mannschaft. Du hattest die Frage gestellt, vielleicht sollte er sogar ein wenig egoistischer noch sein manchmal. Ich kann mich an 2, 3 Situationen erinnern, wo er eigentlich quasi frei aufs Tor laufen könnte, aber dann eben nochmal abdreht und lieber den Weg für den Mitspieler sucht, weil er sich vielleicht nicht zutraut. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das vielleicht noch schaffe. Aber manchmal, ja, würde man ihm vielleicht noch ein bisschen breitere Brust wünschen, so kann man es, glaube ich, sagen. Aber genau das schätzt der Niko Kovac an ihm. Also der macht die Wege dann auch mal für die Mannschaft und nicht nur für sich selbst. Da hat er auch das Beispiel gesagt, ein Offensivspieler denkt ja manchmal, wenn ich die Wege nach hinten mache, habe ich die Luft für vorne nicht. Aber genau das ist quasi der Anti-Kovac-Ansatz. Also das will er gar nicht sehen. Das beste Beispiel ist ja zum Beispiel Jamie Gittens in der vergangenen Saison. Der hatte in der Hinrunde, ja, war mit Abstand der beste Dortmunder, hatte ja fast schon dafür gesorgt, dass der BVB überhaupt dann auf dem 11. Platz stand damals, wo er dann stand, in der Champions League wichtige Tore erzielt. Aber der hat dann am Ende gar keine Rolle mehr gespielt. Und auch das war eben ein Grund dafür, einmal nicht so überragende Trainingsleistungen, wie man hört, aber eben auch diese defensive Bereitschaft mitzuarbeiten. Da hatte dann zum Beispiel der Maxi Bayer eher auf Außen gespielt, nicht seine Position eigentlich. Aber da hat Niko Kovac eben diese, ja, Arbeit für die Mannschaft vorangestellt. Und harte Arbeit ist eben nicht nur das, was er auf jeder Pressekonferenz dreimal sagt, sondern das lebt er halt schon vor. Und ich meine, hat auch Gründe, warum dann ein Laktattest zum Beispiel zweimal im Jahr und nicht nur einmal im Jahr gemacht wird. Und das sind halt eben die Folgen dann. Denn ja, ich glaube, ein Bundesligaspieler bei Niko Kovac, der ist schon deutlich fitter als bei anderen Trainern.
Lass uns über einen Spieler noch sprechen, und zwar den Torschützen zum 1-0. Serhou Guirassy hat sich ja jetzt aus der Krise geknipst.
Auch da kann ich nochmal drauf verweisen, was ich jetzt vor einer Minute ungefähr gesagt habe. Kopfsache. Hundertprozentig. Wenn da einmal der Knoten aufgeht, dann trifft er. Das ist ja, als ob er sich daran erinnert hat, dass er doch irgendwie einer der Besten wahrscheinlich in Europa ist. Natürlich kommen jetzt auch die Flanken plötzlich an. Die kommen besser von Riasson rein. Und durch die vielen Standards, die gefährlich aufs Tor kommen, ist er natürlich auch mal wieder in Abschlusspositionen gekommen. Ja. Also wenn er so weitermacht, dann ist er eben genau die Lebensversicherung vom BVB. Und man sieht daran, wie schnell sich so eine Stimmung auch ändern kann. Wir haben vor, ja, 2, 3, 4 Wochen und auch schon in der Hinrunde immer wieder gesagt, oh, jetzt muss doch der Silva rein und jetzt gibt es eigentlich gar keine Argumente mehr, Guirassy weiter spielen zu lassen. Aber ja, Guirassy hat sich da rausgekämpft und mich erinnert das so ein bisschen an die vergangene Rückrunde, jetzt nicht bei Guirassy, aber da war ja in den ersten Spielen unter Kovac, haben die Ergebnisse nicht gestimmt, das gehört ja auch zur Wahrheit. Am Anfang ging es eher runter und er hat trotzdem immer wieder den gleichen Leuten das Vertrauen gegeben, dass sie selber die Sicherheit im Spiel finden. Und bei Guirassy hat das auch wunderbar funktioniert.
Und da muss man, glaube ich, auch nochmal, Niko Kovac sagt ja auch selbst inzwischen auf der einen oder anderen Pressekonferenz immer ein wenig, dass er schon Erfahrung in diesem Geschäft hat und er auch glaubt, die kann ich auch einsetzen. Und aus meiner Sicht, du hattest gerade auch gesagt, wir hatten schon öfter mal auch gesagt, dass Silva eventuell die Chance bekommen sollte. Aber ich finde auch, Guirassy gerade so im Januar war ja schon ein gewisses Problem, sportlich gesehen. Denn ja, sein Selbstvertrauen hat halt vollkommen gefehlt, wie du richtig sagst. Aber auch, ja, oft kamen dann auch Pässe, einfachste Pässe nicht an, haben dann Kombinationen irgendwie so gestört. Aber Niko Kovac hat halt schon, ich glaube, nur ein Spiel hat Guirassy draußen gesessen und hat ihm immer wieder den Rücken gestärkt. Und so diese Erfahrung des Geschäfts sagt ihm dann sicherlich auch, irgendwann wird sich das auszahlen. Und den Punkt haben wir jetzt. Er hatte den Elfmeter gegen Heidenheim geschossen, dann noch einen verschossen. Das war so, wusste man noch nicht, wie man damit umgehen soll. Dann kam aber dieses Tor in Wolfsburg, wo Metscher, den hatte ich auch gerade schon angesprochen, durchs Mittelfeld marschiert, über Silva kommt der Ball zu Guirassy und der macht ihn dann in der 87. Minute zum wichtigen 2:1-Sieg rein. Dieser Glaube, vielleicht doch noch die Bayern zu jagen, geht auf. Ja, und seitdem läuft's ja. Zwei Tore gegen Mainz, jetzt gegen Atalanta das wichtige 1:0 gemacht. Und du hast von Kopfsache richtig schon gesprochen, aber ich glaube, es ist auch vor allem, er weiß jetzt wieder, ich stehe auch da, wo ich dann die Tore schießen kann. Und vor allem auch, dadurch, dass er jetzt auch wieder in diese Abschlussposition und vor allem auch diese Tore hat, habe ich das Gefühl, dass er jetzt nochmal eher auch den Blick für den Mitspieler sucht. Wenn man das 2:0 sich anschaut, toller Pass von Metscher und Guirassy über die linke Seite, das hatte man ja auch schon lange nicht gesehen, im Vollsprint und dann im Dribbling ein toller Pass auf Bayer, der den dann nur noch über die Linie drücken muss und dann auch noch selbst ein Tor fällt. Da gibt's ein schönes Foto dazu. Da habe ich dann schon das Gefühl, dass er weiß, ich kann mich auch wieder ein bisschen mehr auf meine Mitspieler verlassen oder besser gesagt, muss sie auch einsetzen, um den Ball dann nochmal zurückzubekommen. Und ich finde, da ja, klappt es jetzt auch einfach deutlich besser als noch in den letzten Wochen. Und ja, für ihn geht es ja auch, weiß man ja noch nicht, wie es im Sommer dann so weitergeht. Aber das ist ja auch, also musst du ja quasi auch performen, um da eventuell nochmal einen Schritt, ja, vielleicht sogar zu einem Top-Club oder eventuell noch woanders hin zu machen.
Klar, Niko Kovac auch angesprochen. Der wurde nach dem Spiel ja auch gefragt, ob sich da jetzt so eine Startelf, eine Formation herauskristallisiert. Und er hat ja selber auch gesagt, man darf da niemanden abschreiben. Wir brauchen alle und er wird weiterhin auch rotieren. Glaubt ihr, dass jetzt gerade bei den nächsten Spielen, es kommt ja mit dem Auswärtsspiel bei RB Leipzig, dann kommt das Rückspiel in Bergamo, dann kommt das große Topspiel gegen Bayern München. Glaubt ihr, da wird noch viel rotiert oder haben wir da jetzt schon so eine Startelf gesehen?
Ah, ich glaube, dass es immer wieder zu sporadischen Wechseln kommen kann, hängt ja auch davon ab, ob zum Beispiel Nico Schlotterbeck oder wann er zurückkehrt. Es wird dann sicherlich gesetzt sein, aber ich gehe schon davon aus, dass jetzt vor allem diese drei Wochen oder die zwei Wochen, anderthalb sind es nur noch, oder? Mal kurz rechnen, anderthalb.
Neun Tage.
Mann. Ja, das ist auf jeden Fall, dass das jetzt kurz vor Crunchtime ist, die kommt erst zum Saisonende, aber ich glaube schon, dass es jetzt darum geht, dass das drei Finalspiele sind vom Kopf her, die du jetzt einfach gewinnen musst. Du hast sicherlich danach ja vielleicht nochmal ein Bundesligaspiel Zeit, wo du ein bisschen durchwechseln kannst, gerade wenn du dann Richtung Achtelfinale in der Champions League auch gehst, aber jetzt diese drei Spiele, die sind einfach ungemein wichtig. Es geht gegen Bergamo, geht es um diese Champions-League-Millionen fürs Achtelfinale und auch da die Chance, irgendwie noch weiterzukommen. Klar, dann kommt Bayern oder Arsenal, es wird unrealistisch, einen tiefen Champions-League-Lauf zu kriegen, aber man weiß nie, keine Ahnung, das haben wir vor zwei Jahren auch gesagt, dann stand plötzlich Dortmund im Finale. Aber jetzt auch gegen Leipzig hast du die Chance, ich glaube, auf 14 Punkte den Abstand auf Leipzig zu vergrößern. Und wir haben ja schon, oder es gab ja häufig im Sommer irgendwie dieses Narrativ, Dortmund muss eigentlich so werden wie Leipzig, dieselben Spieler holen. Ja, jetzt sieht man aber, was selbst Dortmund unter zwei- bzw. Dreifachbelastung deutlich besser ist als Leipzig. Deswegen ganz wichtiges Spiel, ja. Und dann hast du halt diese Meisterschaftschance zu Hause, 18:30 gegen die Bayern, wo du auf drei Punkte verkürzen kannst. Und dann weißt du auch nicht, wie es in der Champions League weitergeht. Möglicherweise lässt man da nochmal Punkte liegen in München. Also drei Endspiele und möglichst drei gewinnen, klar. Wenn du jetzt zum Beispiel in Bergamo natürlich zur Halbzeit 2:3-0 führst, kann ja auch passieren theoretisch, dann gibt es natürlich die Chance, da in den letzten 20-30 Minuten mal Kräfte zu sparen. Aber erstmal würde ich da, ich habe nichts zu sagen, aber ich würde jetzt erstmal jedes von diesen drei Spielen wie ein Finale mit der bestmöglichen Aufstellung angehen.
Ja. Ich stimme dir zu, du hast den Leipzig-Vergleich gesagt. Ich hatte ja letzte Woche auch das mit Brian Gruder zum Beispiel, diesen Vergleich gesagt, wo es für Kehl dann auch wieder ja, Kritik gegeben hätte. Ich würde vielleicht auch nochmal den VfB Stuttgart erwähnen. Ich glaube, jeder Fußballinteressierte spricht vielleicht darüber, dass der VfB so tollen Fußball spielt und mit Sebastian Hoeneß da auch eine tolle Handschrift sieht. Trotzdem haben die halt auch 9 Punkte weniger als Borussia Dortmund. Und ich glaube, jeder Verein würde lieber tauschen und eben diese unglaublich gute Punkteausbeute von Niko Kovac halt haben. Nur mal so von der Wahrnehmung her, das wollte ich auch nochmal klarstellen. Und ich würde mich auch tatsächlich sogar ein bisschen aus dem Fenster lehnen, Thema Achse und Startelf, zu sagen, dass jetzt in Leipzig und gegen Bayern, glaube ich schon, dass es da wenig Gründe gibt, diese ja Abmatcher, Bellingham, dann die drei vorne, die ich erwähnt hatte, gibt es da wenig Gründe zu ändern, außer es würde jetzt bei RB Leipzig natürlich irgendwie schief gehen, wovon aber auch aktuell nicht auszugehen ist, weil ich sehe den BVB so stabil an und eben auch RB so anfällig teilweise, dass man da sicherlich ein gutes Spiel machen wird und zumindest mal nicht verlieren wird. Das wäre ein bisschen schade, wenn man da wirklich 2 Punkte liegen lassen würde vor diesem Ligagipfel. Würde am Ende sicherlich auch nicht die Welt zusammenbrechen, so insgesamt. Aber es wäre halt schade für diesen Ligagipfel, denn das hatte ich auch schon mal gesagt, ich glaube, die DFL wünscht sich nicht mehr als diesen Klassiker, in Anführungszeichen, ich bin ja nicht so Fan von diesem Wort, aber hoch zu jauchzen und das zu diesem Aushängeschild zu machen dieses Wochenende, also wäre schon cool. Und wenn dann noch Borussia Dortmund da eine gute Leistung zeigt, wäre schon klasse, so aus ja Sicht, wie man es von außen sieht. Aber da glaube ich schon, dass man da mit der gleichen Startelf wieder anfangen wird und Niko Kovac da jetzt so seine Jungs gefunden hat, auf die er erstmal vertraut.
Ja, Christian, du bist am Wochenende in Leipzig. Jonas, du bist nächste Woche im Hexenkessel, wie er angekündigt wurde, in Bergamo. Bin gespannt, was da für Ergebnisse dann kommen und wie spannend es noch in der Liga und auch dann in der Champions League wird. Erstmal Dankeschön an euch beide, dass ihr heute wieder hier am Start wart. Und wir sehen und hören uns dann nächste Woche. Wir sind aber auch sehr interessiert, was eure Meinung ist. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welcher Spieler hat euch besonders überrascht jetzt in den letzten Wochen? Was denkt ihr, auf wen sollte man besonders setzen vor diesen wichtigen Spielen? Wir freuen uns da sehr von euch zu lesen und sagen bis nächste Woche.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.